Ihr Lieben, neue Episode von Harald sucht den Sinn. Heute mit Felix Loacker. Felix ist Geschäftsführer der Alpin Loacker GmbH. Ich bezeichne ihn gerne als den Online-Pionier. Und er ist Bergsportler, Outdoor-Abenteurer. Und wir gehen heute gemeinsam auf die Suche nach dem Geschäftssinn. Jetzt lass dich erstmal begrüßen, Felix. Hallo.
Hallo, Harald.
Schön, dass du da bist.
Freut mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du erinnerst dich, wir haben uns mal getroffen bei einer Veranstaltung und du saßt auf der Bühne und hast deine Geschichte erzählt. Und ich saß im Publikum und war völlig gebannt und überrascht über das, was du erzählt hast.
Das war, glaube ich, bei MH Direkt, oder? In Lautrach. Genau, stimmt.
Genau. Es war ein schöner Abend und du hast deine Geschichte erzählt. Und meine Idee war, lass uns nochmal gemeinsam dem Geschäftssinn nachspüren.
Mhm, ja, gerne.
Und deine Geschichte nochmal aufdröseln. Das Ganze fing an, ich sag mal, mit deinen Eltern oder besser gesagt deiner Mama, die 1993 ein Sportgeschäft in Götzis in Vorarlberg eröffnete und wo es Outdoor-Artikel gab, ja, also für
Outdoor-Abenteuer. Ja, genau, ja, das war zu dieser Zeit eigentlich ganz besonders. Mein Vater ist der Bergführer und meine Mama hatte halt eine Einkünfte gesucht und ja, dann wollte sie sich selbstständig machen und genau einen eigenen Outdoor-Shop eröffnen, aber zu dieser Zeit, 1993, war es natürlich nicht so leicht, als Frau auch. Und natürlich sagen, hey, ich will hier amerikanische Marken verkaufen, wie Patagonia und North Face und die Premium Brands. War es halt einer der ersten, wo das verkauft hat in Österreich. Und genau, es hat angefangen in einem kleinen Geschäft in der Monfortstraße in Götzis. Und da waren sie halt zu zweit. Und genau, und sie wollte einfach Sicherheit haben für ihre Familie, also 4 Kinder und sich selber und einfach fixe Einkünfte haben, genau. Das war, so hat es angefangen. Und dann ist es weitergegangen, also ist umgezogen, ich glaube 5 Jahre, 6 Jahre später, in ein größeres Geschäft, in Buch 18, auch in Götzis. Und dann bin ich dort einmal hinzugestoßen, würde ich sagen, ja.
Aber das hört sich für mich jetzt so an, ja, weil ich glaube, das würden wir beide genauso machen, wenn wir so ein Hobby haben, ja, wie deine Eltern. Ich glaube, die waren ja beide, ich sage jetzt mal, leidenschaftliche Bergsportler.
Ja, ja, das waren sie, ja.
So, das heißt, die haben sich quasi ihren eigenen Zubehörladen gegründet.
Ja, sie hat eigene Trauma erfüllt, ja. Also mein Vater ist ein Bergführer, der hat viele, viele Touren gemacht und viele Berge bestiegen, auch bekannte Berge. Und meine Mama war auch eine Kletterin, Skifahrerin, also die kann, glaube ich, heute immer noch besser Skifahren wie ich. Das ist wirklich auch in 3 Zinnen Sachen geklettert, das ist wirklich taffe Sachen gemacht, wo nicht jeder macht. Und ja, das ist sicher auch eine Leidenschaft gewesen, dass sie hier ihr Hobby oder was sie halt gern taten, das verwirklicht haben. Ja.
So, also da können wir schon die erste Kurve zu dir nehmen. Also ich gehe mal davon aus, dass du auch deine halbe Jugend am Berg verbracht hast.
Ja, ja, natürlich logischerweise immer viel wandern gegangen, auch klettern und dann natürlich Skifahren auch immer. Also wir haben also alle Kinder, meine Brüder, meine Schwester, ja, alle voll dabei gewesen und immer sportlich unterwegs, genau. Mal mehr, mal weniger, aber das hat sich unsere Kindheit geprägt, ja. Dolomiten, Südtirol sind wir oft gewesen und unterwegs, genau.
Also du warst oft an der frischen Luft.
Genau.
Dir ist es in die Wiege gelegt, also der Bergsport ist dir in die Wiege gelegt.
Ja, die Liebe zur Natur und zu den Bergen, auf jeden Fall, ja, also ist immer noch so, ja.
Sehr schön. Jetzt sind wir ja heute hier, um über den Geschäftssinn zu reden. Und was ich in Vorbereitung von unserem, von unserer Sitzung heute, ja, habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe mir überlegt, warum ist dieses Wort negativ belegt in unserer Gesellschaft? Ich finde, wenn du jemand sagst, der hat einen gesunden Geschäftssinn, dann ist das fast eine Beleidigung. Ja? Also, obwohl ich denke, unser gesamter Wohlstand baut darauf auf, dass wir als Europäer gute Geschäftsleute waren. Also wir haben guten Handel getrieben. Wir haben unsere Lebensqualität eigentlich dem Geschäftssinn unserer Vorfahren zu verdanken. Und deswegen finde ich das geradezu schräg, dass es in unseren Zeiten der Unternehmer mit Geschäftssinn, das ist eine zwielichtige Figur. Wie siehst du das?
Ich würde sagen, das ist unser Fundament der Gesellschaft. Funktionierende Geschäfte, Einkünfte, Steuern natürlich, unser Sozialsystem. Also ich glaube, es geht nicht ohne. Und ja, sicher kann man sagen, Kapital ist schlecht etc., aber ich bin da eher, man muss halt die Mitte finden zwischen kapitalistischem Lebensstil und die grüne Seite ohne Natur, ohne Chance zur Zukunft. Also die goldene Mitte wäre für mich perfekt. Nachhaltige Wirtschaft und genau miteinander auf die Umwelt achten, das wäre für mich der perfekte Einklang. Und es geht nicht nur ohne und es geht nicht nur mit. Also man muss hier den Einklang finden für die Zukunft auch, ja.
Also sehr schön. Finde ich hervorragend. Das war auch ein Punkt, an den ich mich erinnern kann von dem Abend, den wir vorhin zitiert haben. Was mich an deiner Einstellung begeistert hat. Ja, weil es geht eben nicht nur darum, ein Geschäft aufzuziehen und auf Biegen und Brechen erfolgreich zu sein, sondern zu gucken, dass man, wie du sagst, ein Unternehmen irgendwie in das Dreieck bekommt aus, da sind Menschen beteiligt, die wir im Idealfall respektieren und die alle ihr Auskommen haben sollen. Auf der anderen Seite ist es der Planet, ja, die Natur, ja, und somit rückt auch die Nachhaltigkeit irgendwie in den Vordergrund. So, und auf der anderen Seite gibt's auch den Ehrgeiz, ja, das hat ja auch was Sportliches. Also wenn du ein erstes Ziel erreicht hast, denkst du dir, okay, vielleicht kann ich das nächste auch noch erreichen.
Ja, ist halt wie ein Spiel oder, wie du sagst, eine Disziplin, man will halt besser werden und es gibt ja Konkurrenten auch in dem Spiel, oder? Da willst du besser sein. Aber natürlich, das Risiko muss man auch noch dazu sehen, oder? Da kannst du natürlich halt eben auch scheitern und dadurch kannst du natürlich, ja, macht auch dann nicht so Spaß. Aber ja, das gehört halt alles zusammen, oder? Willst du das Risiko eingehen? Ich sage es immer, ich sehe es halt immer wie ein Schiff in der Bucht, oder? Willst du das Leben lang mit dem Schiff in der Bucht stehen oder willst du in das offene Meer raussegeln und das Abenteuer erfahren? Und dann entscheide ich mich schon für das Abenteuer, für das Neue und was Neues kennenlernen und ja, einfach weitermachen. Ja.
Also das ist ein Punkt, wenn ich jetzt nochmal kurz zurückkomme auf das, was ich vorhin sagte, den negativen Klang von Geschäftssinn. Weil die Leute meines Erachtens, wenn sie erfolgreiche Menschen sehen, mir sitzt jetzt ein erfolgreicher Unternehmer gegenüber, also heute bist du in einer ganz anderen Position, ja, aber der Weg dorthin, der war alles andere als rosig und weich und warm. Und da gab es nicht nur sonnige Tage, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht auch noch die eine oder andere Gewitterfront.
Ja, das gibt es sicher, ja. Also ich kann man sagen, ich bin eine Sinuskurve von tief zu hoch und das Tief kommt sicher wieder. Ja, also wirklich krass. Ja, also es ist alles andere als schön, ja. Also will man oft aufgeben und ja, also und hinschmeißen, aber ja, es geht dann wieder hoch und ja.
Das und jetzt gepaart mit dem, was du gerade sagtest, mit dem Risiko, was du ja auch eingehen musst, ja.
Ja, sicher.
Kommen wir gleich nochmal drauf, auf das Risiko. Das sind alles Dinge, das sehen die Leute nicht. Die Leute sehen am Ende nur, oh, hier, ja, Unternehmer, der verdient viel Geld und der macht diese, macht jenes. Ich vergleiche das gerne mit dem, es gab irgendwann den Film über den Dirk Nowitzki. So, und dann hat man gesehen, wir sehen vom Dirk Nowitzki immer nur die Werbefigur und er ist im Fernsehen und er verdient viel Geld. Aber dass der bis ans Ende seiner Karriere, wenn die anderen Spieler in Sommerurlaub gegangen sind, zwischen den beiden Spielzeiten, hat er sich mit seinem deutschen Würzburger Trainer getroffen und hat 8 Wochen jeden Tag in der Turnhalle 3-Punkte-Würfe geübt. So, und da muss ich sagen, das ist der Unterschied. Und das sieht natürlich keiner. Jeder sieht nur das Spiel im Fernsehen und ja, wie viel Geld er verdient. Aber dass das jahrelange akribische Arbeit, könnte ich jetzt dutzende Beispiele nennen, auch der Marcel Hirscher, der sich jeden Sommer völlig irrwitzig auf die nächste Saison vorbereitet hat. Und so ist das meines Erachtens beim Unternehmer auch. Man sieht am Ende dann ja den erfolgreichen Unternehmer, aber den Weg dahin, den sieht keiner, will auch irgendwie keiner sehen.
Und man sieht auch die Gescheiterten nicht, oder? Man sieht den Friedhof nicht, der Gescheiterten, oder? Man sieht nur das Ziel, die was geschafft haben, aber das halt nur ein paar Prozent erfolgreich werden und der Rest halt scheitert, das sieht man halt nicht, oder? Und ja, muss man auch so sehen wahrscheinlich.
Also, lass uns positiv bleiben und lass uns die schönen Geschichten erzählen. Jetzt lass uns nochmal in der Historie da anfangen, wo du dann quasi in den Shop von Eltern so ein bisschen mit reingerutscht bist. Wie kam es dann dazu, dass du auf die Idee kamst, ach komm, probieren wir mal online.
Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also ich bin ja eigentlich gelernter Elektriker, habe da abgebrochen nach 2 Jahren auf der Baustelle, weil es halt ja, hat mir nicht so viel Spaß gemacht, sag's mal so, und ja, es war halt nicht mein Ding. Und hatte eine Verletzung und ich wollte nicht mehr auf der Baustelle rumrennen und dann bin ich halt einfach einen Weg gegangen zu meinen Eltern ins Geschäft. Das war halt das Nächste, das Einfachste, der einfachste Weg. Und vor der Lehre hatte ich mal die HTL probiert, aber ja, war halt auch Elektronik, war auch nicht meins. Und dann bin ich halt in den Laden gegangen zu meinen Eltern, das war der leichteste Weg zu dieser Zeit. Und ja, bin dort gewesen normal und dann habe ich mal probiert, einen klassischen Online-Shop aufzubauen, also die klassischen Brands halt weiterverkaufen. Hat halt nicht funktioniert, weil halt der Aufwand viel zu groß ist. Du musst halt jede Artikel einpflegen und updaten und verpacken. Also das ist unmöglich, alleine in einem Geschäft, wo halt 2-3 Leute arbeiten, mit keine Ahnung wie viel Artikel, um das profitabel zu managen. Und dann bin ich nochmal in die HTL rangefallen, auch Elektronik, und wollte dort Aufbaulehrgang machen. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, ich habe es 3-mal probiert und ja, bis ich wusste, dass halt der Strom doch nichts für mich was ist.
Für den Naturmensch.
Ja. Dass ich kein Techniker bin, also bin ich 100% kein Techniker, oder, aber ich weiß auch nicht, hat man mich zu wenig unterstützt oder geleitet in meiner Jugend, aber ich weiß auch gut, ja. Und ja, mit wieder ins Geschäft zurück und dann dachte ich mir, ja, okay, ich will mich selbst verwirklichen, mal selber was machen, dann haben wir einen zweiten Job aufgemacht. In Feldkirch, ja, dann wachse ich halt nicht online, wachse ich halt über ein zweites Geschäft, aber halt auch irrsinnig eigentlich, wenn man denkt, man macht halt ein 100 Quadratmeter Geschäft auf irgendwo in Feldkirch in einer Seitengasse und ja, man meint, ja, das könnte funktionieren oder halt profitabel funktionieren. Studentlich war es halt ja, Langeweile, ich bin halt in dem Laden gesessen und ja, das ganze Jahr eigentlich und habe dort halt ja, gewartet, bis Leute kommen, blöd gesagt. Und hatte viel Zeit zum Nachzudenken und viel Zeit auch zum Blödsinn machen. Und halt Blödsinn machen, ja, man will halt ja, sich weiterentwickeln. Und dann, ja, habe ich halt angefangen, so spekulative Sachen zu machen, also im Finanzmarkt. Und ja, um dort halt irgendwie raus aus der Geschichte zu kommen, nicht mehr, ja, einfach zum Vorwärts zu kommen. Ich habe halt andere gesehen, wo halt mehr hatten wie ich und wo es besser gegangen ist, halt gefühlt halt, oder? Und wahrscheinlich dann, ja. Und dadurch bin ich halt ein bisschen abgerutscht und habe auch einiges an Geld verbrannt durch die Geschichte. Und wieder dadurch bin ich mehr ins Unternehmertum reingeschwommen, blöd gesagt, weil ich halt dann angefangen habe, so Businessbooks zu lesen, viele Bücher gelesen, im Geschäft auch, wenn ich halt Zeit hatte. Habe ich jedes erdenkliche Buch gelesen, 30, 50 Stück im Jahr. Und dann bin ich halt dort irgendwie drauf gekommen, ich musste was machen hier, um ja, zu mich weiterentwickeln, weil die nächsten 3-4 Jahre, ich weiß nicht, was dort mit mir ist, wenn ich halt nicht irgendwas finde, wo mir Spaß macht, wo ich Leidenschaft dafür entwickle. Und dann bin ich halt irgendwie auf Amazon gekommen, dass man dort seine Produkte halt gut verkaufen kann, wenn man dort halt unter dem Suchbegriff halt blöd gesagt auf dem ersten Platz kommt, also wenn man halt dich sofort sieht, wenn man dich eingibt. Und dann kann man halt eine hohe Stückzahl absetzen davon. Und ja, dann habe ich halt ein bisschen Research betrieben und bin halt auf Produkte gekommen, wo halt noch ein Platz gesehen habe, wo noch funktionieren könnten, beziehungsweise wo es noch nicht gab. Halt Edelstahlprodukte, Flaschen, Lunchboxen, also so Bradley, Aussie-Boxen etc. Und ja, Flasche hat nicht funktioniert, das erste Produkt. Und dann habe ich halt schnell ein neues Produkt gemacht, die Lunchbox. Und die hat dann eigentlich gut funktioniert. Und dann ist halt eigentlich losgegangen. Habe ich, ja, blöd gesagt, hat das ein Feuer in mir entfacht. Und ich habe gesehen, ja, ich kann ja meine eigene Automarke halt aufbauen. Und
aber jetzt warte, jetzt hake ich nochmal ein. Ja? Was wäre denn passiert, wenn es nicht funktioniert hätte?
Puh, dann hätte ich wahrscheinlich einen anderen Weg gesucht, aber ja, auf jeden Fall einen anderen Weg gesucht, ja.
Wäre schwierig geworden. Also es war im Grunde auch so, du warst ein bisschen getrieben dahin, ja, wie du sagtest. Du hattest so ein bisschen mit Geld spekuliert, ja, und ja, hast einen Ausweg gesucht eigentlich.
Ja, einen Ausweg, ja, ich war aus dem Ganzen, obwohl ich eigentlich unglücklich war, weil es halt nicht meine Passion war etc. Und eigentlich, ja, ich habe gemerkt, halt im Laden drinstehen und verkaufen und das hat mir nichts gegeben dann auf die Dauer, oder? Erst ein paar Jahre schon Spaß gemacht, aber dann ist halt wirklich eine Leere gekommen und ich war erst Ende 20 und hey, mache ich das jetzt die nächsten 30 Jahre? Hey, no way. Also, und wie ernähre ich dann meine Familie und so? Ich habe die dort schon gemerkt, dass es hart war oder nicht leicht, oder?
Aber jetzt kommen wir zum Geschäftssinn. Mhm. Ich glaube, den hast du in der Zeit entwickelt.
Den habe ich dort entwickelt, ja.
Ja, also der entstand, wo er auch immer herkam. Du hast so ein bisschen autodidaktisch dich weitergebildet, hast Bücher gelesen. Und was ich am faszinierendsten fand, war, du hast den ersten Test auf Amazon gemacht und er hat nicht funktioniert. Und dann zu sagen, okay, mache ich nochmal. Das finde ich eigentlich schon den ersten außergewöhnlichen Schritt, ja, weil normalerweise hättest du auch denken können, naja, alles nur heißes Gerede, ja, funktioniert ja doch nicht. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, da musst du halt mit einem anderen Produkt probieren?
Ja, ich habe mich noch mehr angestrengt beim zweiten Produkt, weil es nicht von der Stange war. Das war schon mehr Liebe dahinter, weil es war noch versehen mit einem, also ein Schneidebrett, eine Lunchbox mit Schneidebrett aus dem Brienzer Wald, wo noch gelasert war. Und das, sowas gab es nicht in der Größe. Also das Produkt war richtig cool eigentlich für eine Lunchbox, oder? Und wenn das nicht funktioniert hätte, oder dann hätte ich wahrscheinlich eh aufgegeben, wahrscheinlich, oder?
Ja.
Aber das gut funktioniert, weil es einfach ein cooles Produkt war auch, oder? Und es nicht so gab.
Personalisiert. Also da war irgendwas,
nein, noch nicht.
Nur unser Logo war dort oben.
Das Logo.
Ja, ja, genau. Aber immerhin. Also ja. Das heißt, es war als Loaker-Produkt.
Genau, ja. Ja,
Eigenmarke. Sichtbar.
Eigenmarke, genau, ja.
Okay.
Voll. Und dann habe ich halt dazu noch eine kleinere Box gemacht für Kinder und die ist dann auch eingeschlagen, blöd gesagt.
Und da bist du morgens aufgewacht und hast mal gedacht, komm, guck's mal, wie es ausschaut am Amazon-Shop und hast dann...
Ja, da kommen halt dann täglich Verkäufe rein, oder? Und dann bestellst du halt nach und dann ist halt die nächste Watschen halt gekommen, da sind halt die Boxen gekommen und beim Edelstahl ist immer so Plastik drüber, oder? Und da war halt alles irgendwie noch drinnen, also so komisch in den Karten drinnen, also bei jeder Box, das hat auch geschehen, also hätte ich nicht verkaufen können, oder? Dann bin ich halt im Geschäft gestanden, habe mir im Heißluftföhn halt das Plastik irgendwie so rausgeschmolzen und musste, die Boxen waren auch verkratzt alle, oder? Also no way, zum sie verkaufen, habe ich jede einzelne Box mit so einer Stahlschwamm abgebürstet, dass sie also Brush-Finish haben. Da habe ich sie, also die Lieferung war also scheiße, dann habe ich die komplett bearbeitet mit der Bürste.
Wie viele ungefähr?
Es waren, glaube ich, die erste Lieferung war 500-600 Stück. Dann haben wir wieder eingeschickt, bis die weg waren. Und dann ist nochmal so eine Lieferung gekommen. Und dann habe ich gesagt, habe dem Hersteller gesagt, hey, wenn das nochmal so kommt, dann bestelle ich bei dir nichts mehr, oder? Und dann habe ich nochmal einige bearbeitet, eben die letzte Lieferung. Und danach hat es gepasst, oder? Aber es war schon ein Pain. Es war schon jede Box raus und alle so Brush-Finger. Es war eigentlich so Glanz, Hochglanz, und ich habe sie halt so abgebürstet, dass sie halt so Brush-Finish bekommen. Aber da sitzt halt niemand, oder? Und da war ich halt ja auch viele Stunden dran, oder?
Ja, und der andere Punkt noch, wo hast du es gelagert?
Im Geschäft eben, das hat den Kellerabteil, 50 Quadratmeter, und das war halt schnell einmal voll, oder? Und dann sind neue Produkte dazugekommen, und da war halt irgendwann mal das halbe Geschäft halt auch voll, oder? Mit Ware, oder? Blöd gesagt, oder? Und dann habe ich gesehen, hey, jetzt habe ich so ein Geschäft, das hat circa so 150.000 Euro Umsatz gemacht, und das habe ich dann ja innerhalb von ein paar Wochen gemacht, online, blöd gesagt, oder? Und dann habe ich gesagt, hey, das macht keinen Sinn hier, ich brauche ein Lager. Und dann habe ich das Geschäft geschlossen, habe mir in Götzis genau das erste Lager umgezogen, genau, in 500 Quadratmeter Lager, ja.
Ja, irre, oder? Das heißt, machst du mal ein Sportgeschäft zu, machst ein Lager auf, und ich erinnere mich an die Geschichte, dass das Lager, was du da aufgemacht hattest, mal auch ganz schnell zu klein wurde.
Ja, das war, glaube ich, 3 Jahre hat das gehalten, ja. Nach Corona, ja, genau, und dann war es eigentlich voll, ja. Und ziemlich als, ja, aus ganzen Nähten halt geplatzt, ja.
So, das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, du hast mit dieser Jausebox angefangen. Wie viele Produkte hast du heute im Shop?
Knapp um die 100, also es variiert 80 bis 100, würde ich sagen, oder? Aber wir hatten auch mal eine eigene Produktion, also ich hatte eine eigene Schneiderei. Wir haben mal Hosen und Rucksäcke selber produziert. Also ich glaube, zur Spitze hatten wir 5 bis 10 Nähmaschinen, also Produktion, eine kleine, eine Schneidermeisterin. Und ja, so ein kleines Team, wo halt Sachen genäht hat zu Corona, wo wir wollten halt Sachen selber fertigen, oder? Weil halt die Motivation da war, einfach selber zu was machen. Aber hat leider nicht funktioniert, ja. Aber...
Oh, das ist schön. Du probierst aus, ja? Und das ist das, was mich so begeistert, ja? Dass du hast jetzt da ein Ding, könntest auch laufen lassen, ja? So nach dem Motto, ja, geht, komm, lassen wir jetzt so weiter. Aber nein, du versuchst nochmal hier, nochmal da, ein paar neue Dinge auszuprobieren, finde ich interessant. Jetzt musst du mir noch den Moment erklären, also, ich erzähle es jetzt aus meiner Geschichte, ja, weil meine Eltern beispielsweise, die haben das überhaupt nie verstehen können, dass manche Influencer heutzutage jeden Tag mehr Zuschauer haben als Wetten, dass seinerzeit samstagsabends. Und noch zu Zeiten, wo der Marktanteil von Wetten, dass wirklich gut war. Ja? das kriegen die nicht verstanden. Wie war das mit deinen Eltern? Wie war der Moment, als du gesagt hast, ihr Lieben, wisst ihr was, das Geschäft machen wir zu? Und ist sogar die Frage, ob man das ursprüngliche Geschäft, das 1993 gegründete, überhaupt noch brauchen, weil also die paar Köpfe, die wir da bedienen, das, was wir hier online machen, das ist eine ganz andere Liga.
Ja, das hat sich natürlich erst dann entwickelt danach. Also mit dem neuen großen Lager, dort war ich dann 3 Jahre drinnen, bis es halt voll war, und haben dort die Eltern gesehen, dass es halt, ja, das Lager war halt voll, Hochregale und volle Pakete, und wir hatten schon einige Mitarbeiter dort. Dann war halt, ja, die Sache, wie soll ich sagen, so quasi, ja, explodiert durch Corona und durch die ganze Geschichte, wo ich dann gesagt habe, oh ey, wir brauchen ein größeres Lager. Ja, sind wir dann nach Koblach gezogen, in ein 3.500 Quadratmeter Lager. Ja, und ja, dort haben sie schon die Dimensionen gesehen, was da vor sich geht, und dann hatten wir das Geschäft natürlich noch, aber dann nach und nach habe ich halt gesehen, natürlich, ich wollte mich hundertprozentig online fokussieren, oder, und es war halt schwierig, dann aufs Geschäft auch noch Acht zu geben, weil buchhaltungstechnisch, auch Wareneinkaufmäßig und Waren hin und her schieben etc., das war halt richtig schwierig, das zu managen. Und ich wollte einfach meinen Fokus setzen, weil ich halt die Skalierungseffekte im Online-Handel gesehen habe, was dort möglich ist. Und ja, das war, ich denke, der richtige Schritt. Also auf jeden Fall, wenn man jetzt die Hütte, also jetzt 2025 sieht, dass überall die Geschäfte schließen, bekannte Sportgeschäfte auch im Land einfach die Türen zumachen. Und das ist, ja, das ist traurig. Und auf der anderen Seite halt bin ich froh, dass ich halt den Schritt gewagt habe. Natürlich war es schmerzhaft. Vor 3 Jahren war ja noch alles okay nach Corona. Das war ja noch gut für alles, gut gelaufen und alles. Oder vor 2 Jahren. Und ja, dort habe ich halt den Schluss gefasst, zu mich 100% fokussieren und genau das Geschäft zu schließen, ja, voll.
Ja, ja, jetzt hast du natürlich ganz andere Situationen als viele andere Ladeninhaber. Ketten funktionieren noch, ja, das ist das Einzige, wie in vielen anderen Branchen auch. Ich finde es eine entsetzliche Entwicklung, weil es die Gesellschaft, sage ich mal, ich will nicht alle Schuld der Politik immer zuschustern, ja. Die Gesellschaft hat nicht verstanden, dass es einen Ausgleich geben muss zwischen dem, was ich hier, wenn ich jetzt hier in den Messepark gehe oder in irgendwelche großen Kaufhäuser, das, was ich dort, ich gehe dahin, bin physikalisch da, so, und das muss einen anderen Preis haben als das, was online verkauft wird. So, online passiert meistens doch viel mehr Logistik, ja, viel mehr Verpackung, alles, was einzeln verpackt und so weiter und so weiter und so weiter. Und jetzt waren wir gerade vorhin ja bei der Nachhaltigkeit. Mhm. Ich habe schon wie oft gesagt, eigentlich müsste jeder Meter Transportweg müsste mit einem Cent oder zwei Cent Steueraufschlag versehen sein, mhm, ja, damit ja, das Bier, was in Bayern hergestellt wird, muss in Bayern günstiger sein als in Hamburg im Supermarkt. Also, und umgekehrt, also das Becks Bier aus Hamburg darf in München eigentlich niemals genauso viel kosten wie in Hamburg. Also, deswegen, da sind meines Erachtens irgendwie grundsätzliche Fehler gemacht worden, auch was dieses, das physikalische Angebot angeht, mhm, und das Online-Angebot. Aber du hattest im Grunde jetzt das Glück, dass du deine Entscheidung schon richtig getroffen hattest, ja, mit dem Online-Geschäft. Und trotzdem, also ich erinnere mich an die eine Geschichte, das meinte ich vorhin, will nochmal kurz aufs Risiko zurückkommen. Mhm. Ich glaube, es war die Zeit, als der Ukraine-Krieg schon angefangen hatte. Also
im ersten Jahr, glaube ich, ja.
Ja, genau. Du brauchtest Ware. Die Ware hast du in Asien gekauft. Und jetzt ging es um den, was wir eben hatten, Transportweg nach Österreich.
Genau, ja.
So, und du hattest zwei Optionen.
Schiff, aber dann wäre die Ware halt zu spät gekommen, also einen Monat zu spät. Das ist halt so eine Winterware. Und halt Zug über Russland, fahren sie über Russland, Polen. Und dann wäre es halt die Ware pünktlich da, genau. Aber du hast halt keine Versicherung und es wird halt niemand übernimmt irgendwas, weil könnte ja eine Rakete auf das Gleis fliegen oder Russland könnte die Ware beschlagnahmen,
etc. Weil sie gerade Lust haben.
Ja, ja. Also es war ziemlich, ja, halt risky nicht. Ich meine, wenn man jetzt geredet habe, also mit dem Spediteur mal geredet hat, wie viele Sendungen sie schon gemacht haben und was überhaupt, ob überhaupt schon was passiert ist, aber anscheinend gab es da fast keine Vorfälle. Also, was ich weiß. Und ja, dann, ich muss natürlich den Zug nehmen, das ist klar. Aber logisch, wenn jetzt da dort was gewesen wäre, dann ja.
Was war der Schätzwert?
Das war, glaube ich, dort schon eine 500.000 oder sowas. Ein Container, glaube ich, ja. Und das hätte mir sehr als Genick gebrochen, 100%. Also
so viel zum Thema Risiko. Ja?
Ja, ja.
Das ist das, was die Leute da draußen nicht sehen. Der Geschäftssinn, der lässt dich überlegen, so, wie viel Risiko gehe ich ein, um pünktlich zu sein mit meiner Ware? Weil wenn ich nicht pünktlich bin, kann ich sie entweder nicht verkaufen oder vergraule sogar Kunden, ja, verliere Kunden.
Ja, ja, ja.
So, deswegen dieses Gespür für den Moment und zu sagen, komm, ach Gott, das gehen wir jetzt, das Risiko gehen wir jetzt. Da würden 98% unserer Zeitgenossen würden einen Rückzieher machen und sagen, nein, um Gottes Willen, um Himmels Willen, 500.000, stell dir vor.
Wenn man natürlich nicht in der Materie ist, oder ist ja natürlich leichter zum Sagen, oder wenn man natürlich alles genau kennt, dann ist es natürlich anders abzuschätzen, die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, dass sowas eintritt, genau.
Aber jetzt lass uns doch kurz drauf eingehen, mhm, weil ich das auch so faszinierend finde. Du hast ja quasi als Regionalanbieter oder habt ihr mit dem Sportgeschäft, dem Alpin Loaca, angefangen. So, heute, du hast dich ein bisschen gewehrt gegen den Global Player, aber eigentlich bist du es schon, oder?
Nee, also der Hauptmarkt ist Deutschland,
okay.
Dann Österreich, dann Schweiz und genau, dann hat es andere Länder, Italien, Frankreich, so Geschichten, ja. Aber Hauptteil, 80% ist Deutschland, ja, vom Umsatz.
Okay. Aber im Grunde hast du von hier aus zumindest mal so einen Teil von Europa, ja, bearbeitet, dazu gewonnen.
Ja.
Und das wäre früher gar nicht möglich gewesen. Also außer den Touristen, die vielleicht in den Laden gekommen wären.
Ja, nee, ja. Das wäre für früher keine Chance, ja. So zu wachsen in der Zeit, oder? Keine Chance. Ich war ziemlich aggressiv auch in der Zeit, wenn ich wusste, ich muss auch Gas geben. Es gibt mir viele Konkurrenten, oder? Was natürlich schnell auch in den Markt kommen, wenn sie sehen, so solche Produkte funktionieren gut, oder? Gibt es immer noch viele, wo jetzt Sachen probieren, oder? Aber dann scheitert es meistens an der Qualität, oder? Weil ein Marino-T-Shirt ist nicht gleich ein Marino-T-Shirt, oder? Da ist, ja, gibt es viele Unterschiede. Und da habe ich natürlich schon viele Marken kommen und gehen sehen. Aber da wir so aggressiv waren beim Aufbau mit der Produktlinie etc. und dort halt treu geblieben sind und den Online-Shop so krass gepusht haben. Und ja, das hat jetzt viel gebracht, dass ich da eigentlich ein hohes Risiko in den letzten Jahren gefahren bin, wo halt auch ja kapitalintensiv war natürlich, um das aufzubauen. Muss nur das Kapital der Bank sagen, also nicht so leicht gewesen. Da habe ich einige auch Crowdfundings gemacht, um Geld einzusammeln über meine Kunden. Genau, und das hat gut funktioniert und ja, also nur so geht das irgendwie, also es war schon ein heißer Ritt, würde ich sagen, also wenn ich jetzt sage, ich hätte es halt Piano gemacht mit wenig Kapital, also dann wäre ich sicher nicht heute, wo ich jetzt heute bin und ja, und mein Ziel ist ja einer der größten Outdoor-Online-Jobs in Österreich zu werden, auf jeden Fall, die nächsten paar Jahre, genau.
Cooles Ziel, ja, aber darauf will ich noch kurz eingehen, dafür brauchst du auch Partner, zuverlässige Partner. Und du hast mit MH Direkt in Vorarlberg auch einen tollen Partner gefunden, glaube ich. Das ist auch so ein Hidden Champion. Ja? Wissen gar nicht viele, was da hinter den Mauern
abgeht. Ja,
in Lauterach abgeht. Aber das ist genau das, was ich meinte. Wenn du diese Connections und diese, lass mich Infrastruktur sagen, ja, nicht hast und vorfindest, das ist das, wir haben hier in Vorarlberg mit den, ich sag's mal, technikfokussierten Industrieunternehmen natürlich ein Surrounding geschaffen, was Ausbildung angeht, Zuliefererbetriebe und, ja, das passt alles wunderbar, so, aber da ist auch die Frage, inwieweit das für den Standort zukunftsfähig ist. Und was ich an deiner Geschichte so faszinierend finde, ist die Tatsache, dass du ein Beispiel, ein wunderbar positives Beispiel dafür bist, wie sich auch ein Standort weiterentwickeln kann, in die Zukunft entwickeln kann. Ja, weil wenn es Leute wie dich nicht gäbe, dann würde sich weiterhin alles auf Metall und Metallverarbeitung fokussieren. Und im Grunde gilt's, den Blumenstrauß ein bisschen bunter werden zu lassen, ja, und nicht nur eine Sorte Blumen.
Ja, und dass die Leute halt sehen, was auch möglich ist, oder, im Handel oder einfach, wenn man eine eigene Marke aufbauen will oder kann, wenn man einfach ein Geschäft hat, oder, was möglich ist und was man aufbauen kann, genau, auch in kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit, oder, immer für mich ist jetzt eine lange Zeit, aber voll.
Ja gut, du hast gesagt, sind jetzt, was, 8 Jahre?
Ja, 7, 8 Jahre, ja, genau, ja.
Ja. Also, wenn man das sieht, was du in der Zeit aufgebaut hast, kann man nur den Hut ziehen.
Ja, früher hätte ich es auch gesagt, wow, krass, oder? Aber man wechselt weiter, oder? Und jetzt ist halt für mich, okay, ja, das können ja viele und ja, man setzt halt höhere Ziele, oder? Dass man halt die Sache weiter ausbaut, etc. Und ich denke, der Automarkt selber ist ja riesig, oder? Es gibt ja brutale große Player auch in Deutschland, also als klassische Reseller. Also in dem Bereich, wo ich jetzt dran bin, im D2C-Bereich, also Direct to Consumer, gibt's nicht so viele, genau. Wahrscheinlich in der Größe mit dem Fokus, ja, genau. Aber ja, also das Potenzial ist schon groß, ja.
Mache ich mir keine Gedanken bei dir. Lieber Felix. Jetzt lass dir 1000 Dank sagen. Es war wunderbare halbe Stunde.
Gerne.
Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, weil du einfach ein bisschen was zu erzählen hast. Du hast viel erlebt. Und wer viel erlebt hat, der kann auch Geschichten erzählen. Ja, ja. Insofern wünsche ich dir alles, alles Gute.
Danke, Harald.
Mach einfach so weiter.
Ja, danke dir.
Und euch besten Dank fürs Zuhören. Bis bald wieder.
Tschüss.
Danke dir. Ciao.